herzlich willkommen zu Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide. Ich bin Katharina Körber-Riesack.
Und ich bin Julia Berger.
Wir sind Rechtsanwältinnen bei der Körber-Riesack Rechtsanwalts GmbH und bieten in diesem Podcast Einblicke in aktuelle Themen und Fragestellungen des Arbeitsrechts. Fundiert, verständlich und auf Augenhöhe.
Dabei blicken wir über das Juristische hinaus, betrachten auch gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Zusammenhänge.
Schön, dass Sie dabei sind. Willkommen zur 10. Folge von Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide. Julia, kannst du es glauben? Folge 10. Wir haben uns ja bewusst entschieden, nur monatlich aufzunehmen, weil wir ja eigentlich Anwältinnen sind in unserem Hauptberuf und das doch recht viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber irgendwie ist es jetzt trotzdem schnell gegangen, dass wir jetzt schon das 10. Mal so zusammensitzen.
Ja, das stimmt. Es freut uns wirklich sehr, dass unsere Hörerinnen-Base immer größer wird und wir anscheinend einen Nerv getroffen haben in unserem Podcast.
Ja, man merkt, dass ein Bedarf da ist und auf jeden Fall schon mal ein großes Dankeschön an alle, die uns schon vielleicht seit der ersten Folge begleiten oder auch einige Folgen nachhören. Ich kriege auch immer wieder Feedback, dass Leute sagen, ich habe mir jetzt die Folge zum Thema letztes Mal Entgelttransparenz angehört, weil hat mich sehr interessiert, das freut mich. Und ja, vielen Dank, auch wenn Sie uns Fragen schicken wollen oder einfach nur reinhören, wir freuen uns über alles. Julia, es ist ja immer noch Sommer, aber wir arbeiten trotzdem weiter. Was hat dich denn in den letzten Wochen so beschäftigt?
Ja, ich hatte letztens wieder einmal einen bedingten Zahlungsbefehl auf dem Tisch, eigentlich schon lange nicht mehr. Ein Unternehmen hat einen Zahlungsbefehl zugestellt bekommen, wobei die Zahlung von immateriellen und materiellen Schadenersatz begehrt wurde. Kurz zur Erklärung, wie das ganze Prozess rechtlich abläuft. Zunächst wird der Zahlungsbefehl zugestellt, in dem Fall war es ihm direkt an einen Arbeitgeber, also an unseren Mandanten, den wir dann so damit der Bitte um Unterstützung erhalten haben. Unser To-Do sozusagen ist dann die Erstellung eines Einspruchs, wobei wir zunächst eine Vollmachtsbekanntung bei Gericht einbringen, um so Zugang zum elektronischen Gerichtsakt zu erhalten. Was ist der elektronische Gerichtsakt? Der elektronische Gerichtsakt ist die vollständige digitale Aktenführung bei Gericht und auch bei Staatsanwaltschaften. Darin findet man sämtliche Aktenbestandteile, Schriftsätze, Beilagen, gerichtliche Verfügungen und man ist sozusagen auf dem neuesten Stand im Verfahren, weshalb ich mir da gerne vorab, also vor Einbringung des eigentlichen Einspruchs, einen Überblick verschaffe und um vor allem nochmals zu kontrollieren, wann ist denn der bedingte Zahlungsbefehl zugestellt worden, denn auch das sieht man im elektronischen Gerichtsakt, um so dann natürlich auch die Frist für die Erhebung des Einspruchs zu berechnen. Inhaltlich ging es um eine behauptete Diskriminierung bei Auflösung des Dienstverhältnisses im Probemonat. Normalerweise ist es ja so, dass sich im Probemonat ohne Angabe von Gründen und ohne Einhaltung einer Frist Arbeitnehmer oder auch Arbeitgeber das Dienstverhältnis beenden kann. Die Auflösung während der Probezeit darf aber allerdings nicht aus diskriminierenden Gründen heraus erfolgen. Also zum Beispiel, wenn die Auflösung wegen einer Behinderung, Schwangerschaft oder beispielsweise aufgrund einer sexuellen Orientierung oder der Geschlechtsidentität erfolgt. Bei dir, Katharina, was hat dich denn in letzter Zeit beschäftigt, beziehungsweise gab es was Spannendes?
Ja, schon. Wir hatten in letzter Zeit zweimal bei ganz unterschiedlichen Klienten den Fall, dass der Arbeitgeber ziemlich überrascht wurde, weil auf einmal die Kriminalpolizei am Arbeitsplatz aufgetaucht ist. Damit rechnet man ja auch nicht irgendwie. In beiden Fällen sind dann auch wirklich die jeweiligen Arbeitnehmer in Untersuchungshaft gekommen. Da ist, wie man sich vorstellen kann, beim Arbeitgeber helle Aufregung, weil erstens weiß man normalerweise nicht, dass man einen Mitarbeiter beschäftigt, gegen den es offensichtlich gravierende strafrechtliche Vorwürfe, ein Ermittlungsverfahren gibt. Und man weiß ja auch nicht, was es ist. Also es kann ja alles Mögliche sein. Die Fantasie ist dann natürlich gleich voll in Gange, weil Urhaft legt ja doch eher gravierende Vorwürfe nahe. Also da wird es wahrscheinlich nicht nur um nicht bezahlte Parktickets gehen. Und jetzt ist der Arbeitnehmer auf einmal in Urhaft, die Kripo ist da, was macht man jetzt? Die Urhaft selber beendet ja nicht automatisch das Arbeitsverhältnis. Das heißt, dieser Arbeitnehmer ist zwar in Urhaft, aber ist immer noch mein Arbeitnehmer. Da stellen sich dann alle möglichen Fragen, in der Regel ehrlicherweise die nach einer Entlassung. Aber der Arbeitgeber muss vorab einmal organisieren, dass er irgendwie weiß, was überhaupt die Vorwürfe sind. Und da gibt es dann schon die Möglichkeit, das erledigen dann wir für die Mandanten, dass man in einem laufenden Strafverfahren. Erstmal muss man die Aktenzahlen herausfinden und dann eine Anfrage macht quasi auf Akteneinsicht, weil man eben als Arbeitgeber hier potenziell auch betroffen ist von den Vorwürfen, weil es eben um eine potenzielle Entlassung zum Beispiel geht. Das ist dann, wenn man weiß, was es ist und sich zur Entlassung entschlossen hat, auch ganz spannend im Detail. Also wo stelle ich eine Entlassung zu? In die U-Haft etc. Vielleicht gibt es eh schon einen Strafverteidiger, den man kontaktieren kann. Da muss man dann klären, ob der bevollmächtigt ist zur Entgegennahme der Entlassung. Also da geht es um viele Detailfragen. Es geht oft auch um das Thema, muss ich oder darf ich eigentlich der Belegschaft, die wahrscheinlich was davon mitbekommen hat, dass die Kripo da war und eventuell den gleich mitgenommen hat dort, darf ich denen eigentlich was sagen? Also an sich nicht. Ne? Stellen sich dann interessante weitere Fragen und manchmal kommt trotz U-Haft eine Entlassungsanfechtung. Auch das ist gerade passiert. Also man denkt eigentlich, die Person hat gerade andere Probleme. Aber ich habe jetzt eben einen Schriftsatz bekommen, wo jemand gesagt hat, ich habe mir nichts zur Schule kommen lassen. Man könnte mir allenfalls meine derzeit bestehende U-Haft vorwerfen. Nur um das vielleicht noch klar zu machen, es geht hier nicht um irgendwelche halbseidenen Branchen oder so, in denen unsere Klienten, das sind ganz seriöse Branchen, wo man das vielleicht als Laie nicht erwartet, aber es kommt überall vor, dass Mitarbeiter sich potenziell strafbar gemacht haben.
Ja, das ist wirklich spannend und vor allem in letzter Zeit kommt es relativ häufig vor, dass uns auch das Strafrecht noch begleitet und ich glaube, da könnte man echt eine eigene Folge machen, auch mit einem Strafrechtler, den wir auch einladen könnten. Ich glaube, das wäre relativ spannend.
Ich glaube, das wäre eine super Folge, das machen wir.
Ja, aber auch heute wird es nicht weniger interessant. Wir tauchen ein in die Welt der grenzüberschreitenden Beschäftigung im digitalen Zeitalter. Ein Thema, das durch die Digitalisierung und insbesondere Remote Work immer mehr an Bedeutung gewinnt. In letzter Zeit gab es einige wegweisende Entscheidungen von Höchstgerichten.
Ja, Julia, du sagst es, die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren schon sehr stark verändert. Wir erleben eben eine Digitalisierung, die so umfassend ist, dass sie das klassische Bild von einem Arbeitsplatz in vielen Unternehmen schon auf den Kopf gestellt hat. Viele ArbeitnehmerInnen arbeiten heute schon dauerhaft remote, das heißt aus Homeoffice oder von unterwegs und eben oft auch aus dem Ausland für einen aus ihrer Sicht ausländischen Arbeitgeber. Also völlig ortsunabhängig. Sie sind Teil eines Teams, aber physisch regelmäßig nicht in einer Betriebsstätte des Arbeitgebers organisiert. Und genau daraus ergeben sich dann doch neue und, wie man sieht, schon noch einige ungeklärte arbeitsrechtliche Fragen, gerade auch im grenzüberschreitenden Bereich. Zum Beispiel, welches Arbeitsrecht gilt, wenn jemand dauerhaft von einem Land aus für ein Unternehmen mit Sitz in einem anderen Land arbeitet? Der UGH hat sich in einer sehr aktuellen Entscheidung, die auch lange erwartet war in der juristischen Community, in der arbeitsrechtlichen, mit einem schon lang diskutierten Thema auseinandergesetzt, nämlich mit der Anwendbarkeit von Kündigungsschutznormen bei grenzüberschreitenden Arbeitsverhältnissen. Im ganz konkreten Fall, wir verlinken die Entscheidung wie immer in den Shownotes, ging es um einen Arbeitnehmer, einen sogenannten Country Manager für Österreich, der für ein deutsches Unternehmen gearbeitet hat und zwar remote von seinem Nebenwohnsitz in Wien aus. In Österreich hatte das Unternehmen sonst gar keine weiteren MitarbeiterInnen. Organisatorisch und hierarchisch war er laut den Sachverhaltsfeststellungen in einen deutschen Betrieb seines Arbeitgebers eingegliedert. Und dann kam im November 23 die Kündigung und die hat der Arbeitnehmer in Österreich wegen Sozialwidrigkeit und wegen eines verpönten Motivs angefochten. Er hat sich also auf den Kündigungsschutz nach § 105 ArpVG berufen. Ich darf an dieser Stelle auch nochmal auf unsere Podcast-Reihe zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses verweisen, wenn sich dort jemand genauer informieren will.
Ja, die erste Frage, die man sich in diesem Zusammenhang stellt, vor allem wenn es ein Sachverhalt mit Auslandsbezug ist, ist immer, welches Recht ist überhaupt anwendbar? Und genau da kommen die sogenannten Kollisionsnormen ins Spiel. Die gehören zum internationalen Privatrecht, kurz IPR, und helfen uns bei grenzüberschreitenden Fällen erstmal zu klären, welches nationale Recht überhaupt zur Anwendung kommt. Das heißt, hier geht es noch nicht um den Inhalt des Arbeitsrechts selbst, sondern im ersten Schritt um die Frage, welches Recht zur Anwendung gelangt. Im Arbeitsrecht schauen wir da vor allem auf die Rom-I-Verordnung. Die Rom-I-Verordnung ist eine Verordnung der Europäischen Union, die festlegt, welches nationale Recht auf vertragliche Schuldverhältnisse mit Auslandsbezug innerhalb der EU Anwendung finden. Dort findet sich in Artikel 8 die Regelung, dass Individualarbeitsverträge grundsätzlich dem Recht unterliegen, das die Parteien gewählt haben. Wenn keine Rechtswahl im Arbeitsvertrag getroffen wurde, was in der Praxis häufig der Fall ist, gilt das Recht des Landes, in dem oder von dem aus die ArbeitnehmerInnen gewöhnlich ihre Arbeit verrichten. Und dann gibt es noch einen sogenannten Ausweichtatbestand sozusagen. Das ist in Artikel 4 Absatz 3 der Rom-I-Verordnung. Da geht es dann um die stärkere Anknüpfung.
In Österreich haben wir das besondere Thema, dass bei uns der allgemeine Kündigungsschutz, deswegen ist das auch in der Literatur so ein stark diskutiertes Thema, im zweiten Teil des Arbeitsverfassungsgesetzes geregelt ist und damit ja eigentlich zum kollektiven Arbeitsrecht gehört. Warum ist das jetzt wichtig, diese Unterscheidung Individualarbeitsrecht, kollektives Arbeitsrecht? Na, weil sich die Rom-I-Verordnung, die du, Julia, gerade erwähnt hast, auf den Individualarbeitsvertrag bezieht. Also sie regelt eigentlich, welches Recht kommt auf das vertragliche Verhältnis zwischen Arbeitnehmerin und Arbeitgeberin zur Anwendung. Und das kollektive Arbeitsrecht unterliegt zumindest nach österreichischer Sicht, der Gerichte vor allem, eben dem sogenannten Territorialitätsprinzip und ist damit einmal auf die Ländergrenzen eigentlich beschränkt. Also es kann bei einer Beurteilung nach Rom I eben zu anderen Ergebnissen für das Individualarbeitsrecht kommen, als eben bei einer Beurteilung nach dem Territorialitätsprinzip für die Betriebsverfassung. Und genau an dieser Schnittstelle liegt also ja dieser Fall. Und deswegen ist er auch so spannend, weil der OGH bislang nicht so ganz eindeutig geklärt hatte, ob sich ArbeitnehmerInnen, die ihre Arbeitsleistung in Österreich erbringen und ihre Verträge grundsätzlich nach dem Vertragsstatut österreichischem Recht unterliegen, aber organisatorisch einem ausländischen Betrieb zugeordnet sind, überhaupt auf den österreichischen Kündigungsschutz berufen können. In der älteren Rechtsprechung wurde nämlich tendenziell eher vertreten, dass der allgemeine Kündigungsschutz als Teil des Betriebsverfassungsrechts gilt und damit eher dem Territorialitätsprinzip unterliegt.
Das Territorialitätsprinzip bedeutet vereinfacht gesagt also, österreichische Gesetze gelten grundsätzlich nur innerhalb des österreichischen Staatsgebiets und können daher nur an Personen gerichtet werden, die sich im Bundesgebiet aufhalten oder in diesen Anknüpfungsmerkmale besitzen. Im Zusammenhang mit dem zweiten Teil des Arbeitsverfassungsrechts bedeutet das, dass vom österreichischen AVG grundsätzlich nur in Österreich gelegene Betriebe umfasst sind. Hinsichtlich des Kündigungsschutzes bedeutet das wiederum, selbst wenn auf den Arbeitsvertrag österreichisches Recht anwendbar ist, weil jemand seine Arbeit gewöhnlich in oder von Österreich aus verrichtet, greift nach dem Territorialitätsprinzip der allgemeine Kündigungsschutz nur dann, wenn es einen inländischen Betrieb gibt.
Diese Sichtweise wird in der Literatur schon seit längerem kritisch gesehen und es wird auch argumentiert, dass der österreichische Kündigungsschutz als Schnittstelle zwischen Individual- und Betriebsverfassungsrecht zu sehen ist. Deshalb soll er dem auf den Arbeitsvertrag anwendbaren Recht folgen, also dem Arbeitsvertragsstatut, in unserer OGH-Entscheidung dem österreichischen Recht. Und das macht jetzt diese Entscheidung eben so wichtig, weil der OGH tatsächlich hier jetzt erstmal sich dieser Literaturmeinung anschließt, dass der allgemeine Kündigungsschutz grundsätzlich kollisionsrechtlich dem Arbeitsvertragsstatut folgt. Also wenn der Vertrag österreichischem Recht unterliegt, nach Rom I, dann kommt auch grundsätzlich der österreichische allgemeine Kündigungsschutz zur Anwendung, auch wenn er eben im zweiten Teil des AVG angesiedelt ist.
Ja, aber wie ist das jetzt im konkreten Fall ausgegangen? Konnte sich der Arbeitnehmer dann erfolgreich auf den Kündigungsschutz nach § 105 AVG berufen?
Nein, er konnte sich nicht darauf berufen. Der OGH hat zwar grundsätzlich anerkannt, dass der Kündigungsschutz nach österreichischem Recht zur Anwendung kommt, weil für den Kündigungsschutz das Vertragsstatut, in unserem Fall österreichisches Recht, gilt. Aber der Kündigungsschutz kommt eben genau so zur Anwendung, wie er auch bei inländischen Sachverhalten zur Anwendung kommt. Der allgemeine Kündigungsschutz nach 105 AVG setzt nämlich einen betriebsratspflichtigen Betrieb mit mindestens 5 ArbeitnehmerInnen voraus. Im konkreten Fall gab es aber in Österreich keine weiteren ArbeitnehmerInnen und daher nach Ansicht des OGH eben auch keinen Betrieb im Sinne des 105 AVG, also einen mit 5 Mitarbeitenden im Inland. Denn für die Frage, ob diese Leute im Inland sein müssen, wird jetzt vom OGH wieder das Territorialitätsprinzip herangezogen, weil es da um eine betriebsverfassungsrechtliche Frage geht. Das heißt, im Ergebnis ist dieser Kündigungsschutz nach österreichischem Recht nur dann anwendbar, wenn ich eben einen österreichischen im Inland liegenden Betrieb mit im Inland beschäftigten 5 ArbeitnehmerInnen habe. Man kann das aus meiner Sicht schon auch anders sehen, weil es ja damit eigentlich diese ganze Frage mit dem Vertragsstatut schon wieder ein bisschen auflöst, zumindest für viele Sachverhalte, wo es eben ausländische Arbeitgeber gibt, die im Inland vielleicht eben keine solchen Strukturen mit 5 Arbeitnehmenden haben. Das ist eigentlich ein wachsender Anwendungsbereich in der Praxis. Und der OGH sieht das auch. Also es ist interessant, er sagt eigentlich ohne Not, dass das vielleicht nicht ganz zeitgemäß ist, diese Ansicht, aber dass das halt die Gesetzeslage ist und wenn man die ändern will, dann ist der Gesetzgeber zuständig und sind nicht die Gerichte quasi dafür zuständig, das zu ändern. Das heißt, auch der OGH sagt uns ein bisschen, ganz modern und zeitgemäß ist das nicht, dass solche Leute, die eben eigentlich Kündigungsschutz haben, aber durch diese Voraussetzung dieser 5 Mitarbeitenden im inländischen Betrieb, den nicht geltend machen können, dass die da eigentlich ein bisschen kurz kommen.
Ja, im Jänner 2020 gab es auch eine Entscheidung des UGH in einem ähnlich gelagerten Fall. Da ging es um eine Personalleiterin für ein Softwareunternehmen mit Sitz in England. Sie war dabei auch für den gesamten Konzern zuständig und arbeitete, genau wie in dem Fall, den du gerade geschildert hast, vollständig remote aus ihrer Wohnung in Wien. Sie wurde dann gekündigt und auch sie hat die Kündigung dann angefochten und sich auf den allgemeinen Kündigungsschutz nach § 105 AVG berufen. Und auch hier hat sich die Frage aufgetan, ob überhaupt der allgemeine Kündigungsschutz nach 105 AVG geltend gemacht werden kann. Der Unterschied zum Country Manager Fall war nämlich, dass zum einen noch ein weiteres Sales Team mit 9 MitarbeiterInnen in Österreich bestand. Zum anderen umfasste das HR-Team, das die Arbeitnehmerin leitete, zwischen 65 und 85 MitarbeiterInnen im Konzern. Ihr waren davon 12 MitarbeiterInnen unmittelbar zugeordnet, mit denen sie über Skype und andere digitale Tools kommuniziert hat.
Genau, das heißt, die Personalleiterin hat damals argumentiert, dass diese vernetzten Strukturen, also diese virtuelle Zusammenarbeit über elektronische Kanäle, als ein Betrieb im Sinne des AVG zu qualifizieren sei. Sie sagte quasi, dass diese ArbeitnehmerInnen, die ihr direkt zugeordnet waren, nicht in Österreich sind, aber trotzdem durch diese digitale Kommunikation, durch die virtuelle Kommunikation Teil eines österreichischen Betriebes sein, der eben im Zweifel von ihr geleitet wurde. Also in ihrer Ansicht nach lag eine Art moderne Betriebsform vor. Der UGH hat sich aber auch dieser Sichtweise nicht angeschlossen und hat eben keine dieser im Ausland arbeitenden, aber unmittelbar zugeordneten MitarbeiterInnen einem Betrieb in Österreich zugeordnet und daher das Bestehen eines Betriebes in Österreich verneint und daher, wobei nicht nur deswegen den Kündigungsschutz verneint, im Ergebnis hat er dann auch noch gesagt, dass sie leitende Angestellte war und daher schon deswegen nicht in den Anwendungsbereich des allgemeinen Kündigungsschutzes fällt, denn leitende Angestellte nach dem AVG sind dort ausgenommen. Man konnte aber auf jeden Fall damals, obwohl es ein bisschen ein anderer Fall war, eine Tendenz ablesen, dass der UGH den Betriebsbegriff streng inländisch, also nach dem Territorialitätsprinzip quasi interpretiert.
Ja, während der UGH die Zurechnung der Personalleiterin unmittelbar zugeordneten MitarbeiterInnen, die völlig remote miteinander arbeiten und kommunizieren, verneint hat, hat der VWGH zuletzt eine Entscheidung getroffen, die in eine etwas andere Richtung geht. Dabei ging es um einen Fall zur Arbeitskräfteüberlassung in einen Drittstaat.
Genau, also in dem Fall ging es darum, dass ein österreichisches Unternehmen ArbeitnehmerInnen an Unternehmen außerhalb der EU, also sogenannte Drittstaaten, sagen wir mal, untechnisch verkauft hat. Und die Rechtsfrage, die sich hier gestellt war, war, ist das eine Arbeitskräfteüberlassung? Weil, interessant, diese Arbeitnehmer sind in Österreich geblieben und haben direkt aus Österreich gearbeitet, aber eben für Unternehmen, die in Drittstaaten sitzen. Und der VWGH wurde deswegen damit befasst, weil es die Ansicht einer Behörde gab, dass man hier eine Bewilligung für Arbeitskräfteüberlassung in einen Drittstaat braucht. Arbeitskräfteüberlassung außerhalb der EU ist nämlich bewilligungspflichtig in Österreich. Der Arbeitgeber hatte aber so eine Bewilligung nicht, weil er gesagt hat, das ist ja gar keine Arbeitskräfteüberlassung, die bleiben ja alle in Österreich. Der VWGH hat gesagt, naja, nein, wenn die Tätigkeit ist zwar rein virtuell, aber die Leute arbeiten offensichtlich unter Weisung dieser ausländischen, also drittstaatsangehörigen Unternehmen und arbeiten für die und sind daher im Sinne des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes an diese überlassen. Der Umstand, dass die nicht physisch dort vor Ort sind, sondern eben rein virtuell in den Betrieb des ausländischen Unternehmens eingegliedert sind und dort offensichtlich auch weisungsgebunden sind, das macht keinen Unterschied für die Frage, ob es eine Arbeitskräfteüberlassung ist. Das heißt, die arbeitsmarktrechtliche Bewilligungspflicht greift eben auch bei der rein virtuellen Überlassung. Und der VWGH nimmt eben an, dass man auch virtuell in einen diesmal ausländischen Drittstaatsbetrieb eingegliedert sein kann. Man könnte jetzt ein bisschen ketzerisch und zugegeben auch noch ein bisschen oberflächlich, ich habe es mir noch nicht so genau überlegt, sagen, also outgoing, also aus Österreich raus, kann ich in einen ausländischen Betrieb offensichtlich eingegliedert sein, aber incoming kann ich nicht Teil eines österreichischen Betriebs sein, wenn ich im Ausland bin. Ich weiß schon, dass es da um zwei unterschiedliche Rechtsfragen ging. Das eine ist eben die arbeitsmarktrechtliche Bewilligung für Drittstaatsüberlassung, das andere ist die Frage des Kündigungsschutzes. Aber so ganz systematisch überlegt, ist das, glaube ich, noch nicht quasi, ob wir jetzt den virtuellen Betrieb anerkennen, ja oder nein, und wie das dann mit dem Territorialitätsprinzip ist. Also ich bin nicht 100% überzeugt vom System.
Ja, während der OGH bei betriebsverfassungsrechtlichen Fragen eher zurückhaltend bleibt und stark am klassischen inländischen Betriebsbegriff festhält, berücksichtigt der VWGH bei der arbeitsmarktpolitischen Beurteilung durchaus die neuen digitalen Realitäten. Der Gesetzgeber wird hier aus eigenem Antrieb oder durch Rechtsprechung des OGH Überlegungen zum modernen Betriebsbegriff anstellen müssen. Unternehmen sind daher angehalten, den Betriebsbegriff aktiv mitzudenken. Wenn es um den Kündigungsschutz geht, halten wir fest, der allgemeine Kündigungsschutz nach § 105 AVG gilt nur, wenn es einen betriebsratspflichtigen Betrieb in Österreich gibt. Während das individuelle Arbeitsrecht auch grenzüberschreitend wirken kann, setzt der betriebsverfassungsrechtliche Kündigungsschutz einen Betrieb in Österreich voraus. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Schön, dass Sie wieder dabei waren und wir hoffen, dass es für Sie auch spannend war, auch wenn es etwas komplex war.
Ja, und wenn Sie Anregungen haben, sich ein bestimmtes Thema wünschen, Fragen haben, die wir beantworten sollen, schreiben Sie uns wie immer gerne an podcast@koerber-risak.at. Wir freuen uns über Nachrichten, Feedback, natürlich auch über Abonnements, Empfehlungen und Likes.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Legal Leading.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.